Das Prinzip Mord. Wahren Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast von Sascha Lapp und David Sarno.
Ich bin dann vom Rechtsmediziner angerufen worden. Der hatte das Skelett zusammengesetzt und ich bin dann da hingefahren und es war voller roter Striche. Dann habe ich gefragt, was ist das denn? Ja, das sind alles Stichverletzungen.
Ein Lagerfeuer im Wald, eine Leiche und ein Pilzsammler, der die Ermittlungen ins Rollen bringt. Das ist das Prinzip Mord. Mein Name ist Sascha Lapp. Folge 4 unserer zweiten Staffel. Und heute sprechen wir mit Mordermittler Guido Adler von der Kripo in Düsseldorf. Ja, über einen Fall, der für ihn zu den herausragendsten Fällen seiner Karriere gehört. Warum? Das erfahren wir gleich von ihm selbst. Jetzt noch der Hinweis, wenn euch unser Podcast gefällt, dann vergesst nicht, eine Bewertung zu hinterlassen und abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Und wer mit Staffel 2 durch ist, dem lege ich jetzt Staffel 1 ans Herz. 6 weitere Folgen, die es, ja, man kann sagen, in sich haben. Jetzt geht's aber los mit einem Fall in Düsseldorf. Es geht ab in einen Wald und was dort passiert ist, das erfahren wir von David.
Ende August 2004. Später Vormittag. Warmes, trockenes Wetter. Ein Waldstück am Rand von Ratingen. Kein offizieller Wanderweg, eher schmale Trampelpfade zwischen Bäumen und dichtem Unterholz. Ein Ort, an den man nicht zufällig gerät. Eher einer, den man aufsucht, wenn man ungestört sein will. Eine Familie ist unterwegs. Eltern, 3 Kinder, dazu eine Bekannte. Sie kommen aus dem Kreis Mettmann und wollen Pilze suchen. Ein früher Versuch in einem Jahr, in dem der Herbst noch auf sich warten lässt. Der 10-jährige Sohn läuft voraus, neugierig, ein paar Meter vor den Erwachsenen, hinein ins Dickicht. Dann bleibt er abrupt stehen. Zwischen Ästen und Laub liegt etwas, das nicht in diesen Wald gehört. Zunächst erkennt der Junge nur eine Form, etwas Fremdes, etwas Verstörendes. Er dreht sich um, rennt zurück zu seinem Vater.
»Da liegt eine Leiche!«
Der Vater glaubt ihm zunächst nicht. Dann geht er mit. Noch ein paar Schritte, ein genauer Blick und auch er erkennt sofort, was sein Sohn gesehen hat. Einen menschlichen Körper, teilweise skelettiert, mit Ästen bedeckt, als hätte jemand versucht, ihn zu verbergen. Er ruft die Polizei. Zuerst trifft die Schutzpolizei ein, kurz darauf die Kriminalwache aus dem Kreis Mettmann. Rund 150 Meter müssen sich die Beamten durch das Waldstück arbeiten, bis sie die Fundstelle erreichen. Fernab der Wege öffnet sich zwischen den Bäumen eine kleine Lichtung. In ihrer Mitte der Körper. Die Leiche liegt fast unbekleidet am Boden. Teile des Körpers sind bereits mumifiziert, andere skelettiert. Über dem Körper liegen Äste, nicht zufällig verstreut, sondern erkennbar aufgeschichtet. Für die Ermittler entsteht früh ein erster Eindruck. Das hier ist nicht einfach ein Mensch, der im Wald zusammengebrochen ist. Jemand hat versucht, den Körper zu verbergen. Im unmittelbaren Umfeld fällt weiteres auf. Ein leerer Bierkasten, daneben mehrere Flaschen, manche leer, manche noch gefüllt. Eine Feuerstelle, als hätte hier vor nicht allzu langer Zeit jemand gesessen, getrunken, gesprochen. Zwischen dem Laub und Gras finden die Ermittler außerdem einen Tanga, Leggings, einen silberfarbenen Ring und eine silberne Kette. Alles wirkt wie der Rest einer Situation, die abrupt abgebrochen ist. Nur eines fehlt, jede Identität. Kein Ausweis, kein Portemonnaie, kein Hinweis darauf, wer hier im Wald liegt. Die Mordkommission wird alarmiert. Guido Adler, ihr Leiter, fährt selbst zum Fundort und verschafft sich einen Überblick. Leichenfunde im Wald sind für erfahrene Ermittler nichts Ungewöhnliches. Doch dieser Fall wirkt von Anfang an anders. Ein abgelegener Ort, eine fast unbekleidete Leiche, eine Feuerstelle, ein Bierkasten, Äste auf dem Körper. Die Kombination ist zu auffällig, um an einen natürlichen Tod zu glauben, den zufällig niemand bemerkt hat. Noch am Tatort wird ein Rechtsmediziner hinzugezogen. Der Schädel ist bereits freigelegt, das Weichgewebe weitgehend verschwunden. Auf den ersten Blick sind keine Frakturen zu erkennen, keine eindeutigen Spuren stumpfer Gewalt. Auch am übrigen Körper lässt sich wegen des fortgeschrittenen Zersetzungszustands kaum noch etwas sicher beurteilen. Die Ermittler stehen vor einem Widerspruch. Alles an diesem Ort deutet auf ein Verbrechen hin. Aber eine eindeutige Todesursache lässt sich zunächst nicht feststellen. Trotzdem behandeln sie den Fund von Anfang an als mögliches Tötungsdelikt. Das Waldstück wird großräumig abgesperrt, die Fundstelle ausgeleuchtet. Als es dämmert, kommt das technische Hilfswerk hinzu. Flutlichtmasten tauchen die kleine Lichtung in hartes künstliches Licht. Eine helle Insel im dunkler werdenden Wald. Die Tatortgruppe arbeitet bis in die Nacht hinein. Jeder Gegenstand wird dokumentiert. Der Bierkasten mit den Flaschen, die Feuerstelle, die Kleidung in der Nähe der Leiche, der Schmuck, die Lage der Äste auf dem Körper. Von innen nach außen wird der Bereich abgesucht, fotografiert, vermessen. Doch das, worauf alle hoffen, eine Tatwaffe, auffällige Fußspuren, ein zurückgelassenes Messer, bleibt aus. Am Ende dieser ersten Nacht haben die Ermittler viele Spuren gesichert, aber kaum Antworten. Wer ist die Tote? Wer war mit ihr hier? Wie ist sie gestorben? Und vor allem, warum hat sie niemand vermisst? Die Leiche wird ins Institut für Rechtsmedizin nach Düsseldorf gebracht. 2 Tage später beginnt die Obduktion. Parallel gleicht die Mordkommission Vermisstenanzeigen bei den zuständigen Stellen in Düsseldorf und beim Landeskriminalamt ab. Gibt es eine vermisste Frau, auf die Alter, Statur, Schmuck oder Kleidung passen könnte? Doch es gibt keinen Treffer. Auch die klassischen Identifizierungswege helfen zunächst nicht weiter. Ein Zahnstatus ist kaum zu erheben, das Opfer hat nur noch 2 Zähne. Zu wenig für einen verwertbaren Abgleich mit Zahnarztunterlagen. Fingerabdrücke scheiden ebenfalls aus, die Haut ist zu stark zerstört, die Papillarleisten sind nicht mehr erhalten. Theoretisch könnte DNA helfen, aber ohne Vergleichspersonen bleibt auch das zunächst nur eine Spur ohne Ziel. Die Frau bleibt namenlos. Zurück bleibt der Eindruck eines Todes an einem Ort, an dem man nicht zufällig stirbt. Der erste wirkliche Wendepunkt kommt bei der Obduktion, ausgerechnet durch etwas, das mit dem Tod zunächst nichts zu tun zu haben scheint. Im rechten Unterschenkel entdecken die Rechtsmediziner 4 Metallschrauben. Sie sitzen im Schienbein. Der Knochen ist früher einmal gebrochen und operativ versorgt worden. Die Schrauben werden ausgebaut, gereinigt und unter Licht betrachtet. Dann fällt etwas auf. Auf jeder einzelnen ist eine Nummer eingraviert. Dazu das Logo eines Herstellers. Plötzlich liegt etwas vor den Ermittlern, das Spuren außerhalb dieses Waldes hinterlassen haben muss. Medizintechnik mit Kennzeichnung. Ein Produkt, das produziert, ausgeliefert und irgendwo eingesetzt wurde. In Düsseldorf beginnt eine ungewöhnliche Form kriminalistischer Arbeit. Nicht über Personen, sondern über Material. Die Schrauben gehen zurück zur Mordkommission. Guido Adler und sein Team notieren die Zahlen, fotografieren das Herstellerzeichen und nehmen Kontakt zur Firma auf. Die Hoffnung, vielleicht führt der Weg über Kliniken zurück zu einem Namen. Zunächst gehen die Ermittler von etwas aus, das sich später als Irrtum erweisen wird. Sie halten die Zahlen auf den Schrauben für individuelle Kennungen, also für Nummern, die sich einer einzelnen Patientin zuordnen lassen. Mit dieser Annahme bitten sie den Hersteller um Auskunft. Der Hersteller reagiert. Die Nummer auf einer der Schrauben taucht tatsächlich in den Lieferunterlagen auf. Eine Charge ist an ein Krankenhaus in Düsseldorf gegangen. Dort wurde eine Patientin mit genau diesem Material operiert. Die Ermittler fahren hin, sprechen mit der Frau. Sie lebt. Ein früherer Unfall, ein gebrochenes Schienbein, medizinische Standardversorgung, aber keinerlei Verbindung zu der Toten im Wald. Damit ist klar, die erste Hypothese war falsch. Die Zahlen auf den Schrauben sind keine Individualnummern einzelner Patientinnen, sondern Seriennummern, Bauteile einer bestimmten Produktionscharge, ausgeliefert an zahlreiche Kliniken. Was zunächst wie ein Durchbruch wirkt, führt wieder zurück an den Anfang. Die Identität der Toten bleibt offen. Doch die Schrauben haben ihre Geschichte noch nicht vollständig erzählt. Guido Adler und sein Team gehen einen Schritt zurück und betrachten das Material neu. Jetzt wissen sie, es handelt sich um spezielle Schrauben. Sie gehören zu einem System und sie dienen dazu, einen Metallnagel im Knochen zu fixieren, einen sogenannten Marknagel. Ein Unfallchirurg wird hinzugezogen. Er erklärt den Ermittlern, wofür solche Schrauben verwendet werden. Zur Verriegelung eines Metallstabs, der bei einem Unterschenkelbruch in den Knochen eingebracht wird. Damit entsteht eine neue Frage. Wenn Schrauben vorhanden sind, steckt dann auch der Nagel noch im Knochen? Die Rechtsmedizin untersucht das Schienbein erneut, diesmal gezielt. Und tatsächlich, im rechten Unterschenkel befindet sich noch ein Marknagel und auch er wird explantiert. Auf dem Metall wieder das Herstellerlogo, wieder eine eingravierte Nummer. Jetzt liegt erstmals ein vollständiges Implantatsystem vor. 4 Schrauben und ein Marknagel. 5 Serienkennungen, die zusammengehören. Ein medizinischer Fingerabdruck. Mit dem vollständigen Implantatsystem wenden sich die Ermittler erneut an den Hersteller. Dieses Mal dauert die Antwort länger, doch sie fällt deutlich präziser aus. Denn jetzt geht es nicht mehr nur um einzelne Schrauben, sondern um ein komplettes osteosynthetisches System. 4 Verriegelungsschrauben und ein Marknagel, eingesetzt bei einem offenen Unterschenkelbruch. Und dieses Material ist selten. Der Nagel wurde nur 350 Mal produziert, die Schrauben jeweils in vergleichsweise kleinen Chargen. Solche Implantate verschwinden nicht spurlos. Sie tauchen in Lieferlisten auf, in Bestellungen, in Operationsberichten. Der Hersteller nennt einen Distributor in Mülheim an der Ruhr. Von dort führt die Spur weiter. Im Juli und August 1997 wurden 3 dieser Nägel ausgeliefert. 3 Stück. Deutschlandweit ist das kaum mehr als ein schmaler Korridor. Für die Mordkommission ist es ein Glücksfall. Der Suchraum wird plötzlich eng. Der Distributor prüft seine Unterlagen und nennt schließlich ein Krankenhaus in Essen, das diese Implantate damals bestellt hat. Die Mordkommission fährt nach Essen. 6 Beamte, weil man davon ausgeht, dass hunderte Operationsberichte durchgesehen werden müssen. Das Krankenhaus kooperiert. Zunächst durchsucht das Personal die Archive selbst. Danach erhalten auch die Ermittler Zugriff auf die Unterlagen. 1997 und 1998 liegen noch vollständig auf Papier vor. Graue Kartons, dicke Ordner, handschriftliche Vermerke, OP-Berichte ohne digitales Suchsystem. Kein Computer, kein Filter, kein schneller Zugriff. Nur Papier und Geduld. Dann geht es überraschend schnell. Schon in einem Bericht aus dem Januar 1998 finden die Ermittler einen Eingriff, der exakt passt. Eine Patientin, Anfang 30, Unterschenkelbruch, versorgt mit einem Marknagel und 4 Verriegelungsschrauben, mit genau den Nummern, die auch im Wald gefunden wurden. Zum ersten Mal steht ein Name im Raum. Silvia P., 30 Jahre alt, aus Essen. Die Mordkommission fährt zu den Eltern. Eine kleine Wohnung in einem älteren Ruhrgebietsblock. Die Ermittler klingeln, stellen sich vor, nennen den Namen der Tochter. Die Reaktion ist zurückhaltend, kein sichtbarer Schock, eher Distanz. Die Eltern sagen, sie hätten seit Jahren keinen Kontakt mehr zu Silvia. Die sei abgestürzt, im obdachlosen Milieu unterwegs, ihr Leben längst aus dem familiären Rahmen gefallen. Niemand wisse, wo sie zuletzt gelebt habe. Von beiden werden DNA-Proben genommen. 3 Tage später kommt die Bestätigung aus dem Landeskriminalamt. Die Tote aus dem Wald ist Silvia P. Fast 5 Monate nach dem Fund hat die Frau im Wald endlich einen Namen. Doch mit der Identifizierung beginnt sofort die nächste Frage. Warum ist Silvia verschwunden und wer war zuletzt bei ihr? Die Eltern erwähnen etwas, das die Ermittler aufhorchen lässt. Bereits im Mai 2004 sei die Polizei bei ihnen gewesen. Jemand habe Silvia als vermisst gemeldet. Doch der Vorgang sei später eingestellt worden, weil eine Zeugin behauptet habe, Silvia danach noch gesehen zu haben. Die Mordkommission fährt zur Essener Polizei. Digital ist nichts mehr vorhanden, die Vermisstenfahndung ist gelöscht. Doch in den Papierakten liegt der Vorgang noch vor. Und genau dort findet sich der entscheidende Satz. Am 2. Mai 2004 meldet ein Mann Silvia als vermisst. Er kenne sie aus dem obdachlosen Milieu. Seit etwa 6 Wochen habe er sie nicht mehr gesehen. Das letzte Lebenszeichen sei ein Telefonat gewesen, am 22. März. In diesem Gespräch habe Silvia gesagt, sie sei irgendwo im Wald mit ihrem Freund, einem Mann namens Stefan K. Sie habe ein Lagerfeuer gemacht und sie wolle ihm jetzt sagen, dass sie sich trennen werde. Danach bricht das Gespräch ab. Mit dem Namen Stefan K. beginnt für die Ermittler die naheliegende Überprüfung. Doch sehr schnell zeigt sich, diese Spur führt zu einem Mann, den man nicht mehr befragen kann. Stefan K. lebt nicht mehr. Er hat sich am 31. Juli 2004 in der Nacht nach seinem 38. Geburtstag vor einen Zug gelegt. Der Fall wurde damals in Düsseldorf bearbeitet. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. Neben ihm lag ein Rucksack, darin Scheiblettenkäse und eine halbgeleerte Flasche Wodka. Mehr blieb nicht zurück. Für die Mordkommission entsteht damit eine seltene Konstellation. Das Opfer ist tot, der mutmaßliche Täter ist tot, kein Zeuge hat die Tat gesehen, es gibt keine Tatwaffe, keine klassischen Spuren. Und trotzdem beginnt sich das Bild zu schließen. Stefan K. ist Polizei bekannt. Körperverletzungsdelikte, darunter auch Taten mit Messern. Auch das fügt sich in das Bild ein. Die Ermittler setzen nun alles zusammen, was der Fall hergibt. Spuren vom Fundort, Aussagen, Obduktionsbefunde, frühere Kontakte. Silvia und Stefan kennen sich aus dem Obdachlosenmilieu. Zwei Menschen, deren Alltag von Unsicherheit, Abhängigkeit und improvisiertem Überleben geprägt ist. Am 22. März 2004 gehen beide in das Waldstück bei Ratingen. Warum genau, lässt sich nicht mehr vollständig beweisen. Doch vieles spricht dafür, dass Stefan dort trinken wollte, Feuer machen, einen Abend verbringen. Die Spuren am Fundort passen dazu. Bierflaschen, Kasten, Feuerstelle. Silvia dagegen will offenbar reden, über Trennung. Das legt das letzte Telefonat nahe. Dann kippt die Situation. Bei der Obduktion zeigen sich später massive Stich- und Schnittverletzungen am Skelett, im Bereich der Rippen, des Rückens, der Flanken. Ein scharfes, spitzes Tatmittel, mehrfach eingesetzt, zielgerichtet. Kein unkontrollierter Angriff, sondern wiederholte Gewalt. Die Rechtsmediziner gehen davon aus, dass Silvia kaum eine Chance hatte, sich zu wehren. Nach der Tat sammelt der Täter Äste und legt sie über den Körper. Keine aufwendige Verdeckung, eher ein hastiger Versuch, den Ort zu verlassen und den Körper verschwinden zu lassen. Es vergehen 4 Monate, bis ein 10-jähriger Junge auf die Leiche stößt. Warum Stefan K. Silvia tötet und sich wenige Monate später selbst das Leben nimmt, bleibt am Ende offen. Niemand kann ihn mehr fragen. Niemand kann prüfen, was in diesen Monaten in ihm gearbeitet hat. Es bleibt nur die äußere Logik des Falls. Trennung, Gewalt, Kontrollverlust, danach Absturz und Suizid. Mehr gibt der Fall nicht preis. Juristisch endet dieser Fall ohne Anklage, ohne Prozess, ohne Urteil. Kriminalistisch aber ist er geklärt. Die Mordkommission hat die Tote identifiziert, ihre letzten Stunden rekonstruiert, das Motiv eingegrenzt und den wahrscheinlichen Täter ermittelt. Nur bestrafen kann sie niemanden mehr. Guido Adler formuliert es später so: Wir haben alles ermittelt, aber niemanden, dem man es in einem Gerichtssaal vorhalten kann. Und trotzdem schulden wir dem Opfer, die Geschichte zu Ende zu erzählen. Silvias Tod wird nie vor Gericht verhandelt, aber er wird aufgeklärt. Ein Fall, der mit 4 Schrauben begann und mit der Erkenntnis endet, dass Verbrechen manchmal auch dann gelöst werden können, wenn keiner der Beteiligten mehr am Leben ist.
Dem Opfer ein Gesicht geben, eine Identität, das hat Guido Adler in der Geschichte gesagt, haben wir gerade gehört. Was er damit meint, können wir ihn gleich selber fragen, denn ich bin jetzt bei ihm, bei der Mordkommission in Düsseldorf, an einem Tisch mit Guido Adler, dem Chef der Abteilung. Deswegen halt's ja auch ein bisschen, das Büro ist ein bisschen größer, muss man ehrlicherweise sagen. Guido, schön, dass ich kommen durfte.
Danke, dass ich dabei sein darf. Herzlich willkommen.
Hallo, wir haben gehört in der Geschichte, dass du gesagt hast, Leichenfunde im Wald sind nicht ungewöhnlich. Hast du uns damals auch im ZDF erzählt, kommt immer wieder vor, habe ich mich gefragt. Tatsächlich, und wie viele Tote liegen denn so in deutschen Wäldern noch, die man noch nicht gefunden hat?
Eine interessante Frage. Kann ich leider nicht beantworten, aber ich denke mal, wir haben so 3, 4, 5 Tote im Wald, auch in dieser Konstellation, nämlich nicht eben tot umgefallen mit Herzinfarkt, sondern schon länger liegend. Häufig tatsächlich Suizidenten, also Menschen, die in den Wald gehen, die Abgeschiedenheit so ein bisschen suchen, um ihr Leben dann zu beenden. Aber der Endgegner ist immer der Pilzsammler. Der Pilzsammler findet nämlich häufig solche Leichen wie auch die von Silvia. Und ja, das ist dann immer spannend, weil die liegen dann halt schon recht lange und da weiß man in der Regel nicht, was ist denn passiert.
Ja, knifflige Arbeit war es in dem Fall ja auch. Ihr musstet erst mal rausfinden, wer ist das überhaupt. Eine Möglichkeit wäre gewesen, den Zahnstatus zu ermitteln. War bei ihr jetzt ein bisschen schwierig bei zwei Zähnen, aber prinzipiell ist dieser Zahnstatus ja schon was ganz Besonderes. Das macht jeden so einmalig, kann man sagen.
Ja, genau. Es gibt also insgesamt drei Individualisierungsmerkmale, die wir in der Kriminalistik nutzen. Das ist tatsächlich einmal der Zahnstatus. Macht natürlich dann Sinn, dass wir auch einen korrespondierenden Zahnarzt haben. Haben wir nicht immer. Dann natürlich die Fingerabdrücke und letztendlich seit neuestem die DNA.
Mhm. Ja, und das mit dem Zahnarzt, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Denn selbst wenn es geklappt hätte mit der Toten im Wald, dass ihr sie hättet identifizieren können oder zumindest den Versuch gehabt hättet, weil sie Zähne gehabt hätte, hättet ihr einen Zahnarzt gebraucht? Die Frau kann ja irgendwo herkommen hier aus dem Rheinland. Es kann ja aus jeder größeren Stadt gewesen sein. Wie läuft denn sowas in der Praxis? Also schreibt ihr denn jeden Zahnarzt an oder gibt es möglicherweise so eine Zahnarztzeitung, in der alle irgendwie blättern und ihr veröffentlicht da sowas? Wie macht man das?
Den vergleichenden Zahnarzt zu finden, ist natürlich tatsächlich ein großes Problem. Es gibt eine Zahnarztzeitung oder ein Portal, das weiß ich, in dem man solche Fälle einstellen kann. Bedeutet natürlich auch, dass die Zahnärzte das lesen müssten und das dann vergleichen würden. Und wenn das jetzt nicht ein ganz außergewöhnliches Gebiss letztendlich gewesen ist, glaube ich, wird es schwierig werden. Ich kann mich auch nicht an einen Fall erinnern, wo wir über dieses Medium eine Leiche haben identifizieren können.
Also wir haben das schon gehabt bei anderen Fällen in Deutschland. Also hat es tatsächlich geklappt. Und da haben wir noch was anderes gelernt, das weißt du vielleicht auch, dass Zähne zu einem Material gehören beim Menschen, das erst ganz zum Schluss verbrennt oft auch. Also das Zähne sind offenbar sehr, sehr haltbar. Das ist das, was wirklich am Ende übrig bleibt.
Ja, also wusste ich natürlich, aber für den Fall mit den zwei Zähnen, das...
Nee, hätte jetzt hier nichts gebracht, aber
nichts gebracht.
Ganz interessant,
aber
dass es so ist. Ja, genau. Gerade Opfer, wenn du einen Verbrannten hast, dann die Zähne, die geben doch noch viel her. Also die bleiben wirklich bis zum Schluss tatsächlich so.
Stimmt, das ist natürlich eine gute Überlegung.
Gehen wir zum Fall. Du warst da ja im Wald an der Feuerstelle. War dir ja gleich klar, dass das eine sehr aufwendige Geschichte werden würde, eine sehr aufwendige Ermittlung?
Eigentlich nicht. Also irgendwie... Ich habe mir tatsächlich heute überlegt, als ich wusste, du kommst vorbei und wir sprechen über den Fall, warum haben wir damals überhaupt eine Mordkommission gemacht? Also eigentlich haben wir erstmal nur einen Toten im Wald und wir hatten die Rechtsmedizin raus und wir haben uns die Leiche angeschaut, respektive das, was von ihr übrig geblieben ist. Also wir hatten da, abgesehen von dieser ungewöhnlichen Auffindesituation, so recht nichts, also keinen eingeschlagenen Schädel, keine Tatwaffe. Da war eigentlich nichts, was so direkt auf ein Tötungsdelikt hingedeutet hat. Allerdings haben wir uns entschieden, weil es doch ein bisschen kurios und ungewöhnlich war, zumindest den Befund erstmal so aufzunehmen, dass wir sagen können, okay, wenn wir hier weg sind, haben wir alle Spuren gesichert und wenn wir dann im Zuge der weiteren Ermittlung feststellen, es ist ein Tötungsdelikt, dann ist nichts verloren gegangen.
Habt ihr ja festgestellt dann, woran?
Ja, da hat die Rechtsmedizin eigentlich unerheblichen Anteil daran. Also wir haben die Reste der Leiche haben wir natürlich obduzieren lassen und aufgrund der langen Liegezeit war es so, dass eine sogenannte Mazeration vorgenommen worden ist. Eine Mazeration bedeutet, dass letztendlich die ganzen übrig gebliebenen Knochen und Gewebeteile in eine Seifenlauge gelegt werden. Dadurch löst sich das Gewebe vom Knochen ab und letztendlich bleibt das blanke Skelett zurück. Und das hat eine ganz schöne Überraschung ergeben. Ich bin dann etwa 2 Wochen, das dauert also relativ lange, bis der Prozess abgelaufen ist, bin ich vom Rechtsmediziner angerufen worden. Der hatte das Skelett zusammengesetzt, tatsächlich auch so zusammengesetzt, dass es, wie man es schon mal kennt, so da steht ein Skelett in der Ecke beim Arzt, so hat das auch gemacht und ich bin dann da hingefahren und es war voller roter Striche. Da habe ich gefragt, was ist das denn? Ja, das sind alles Stichverletzungen oder zumindest Verletzungen, die mit einem scharfen Werkzeug zugefügt worden ist. Also von da war klar.
Warst du überrascht aber erstmal, oder?
Total, aber wir wussten jetzt, dass die Leiche oder die Verstorbene oder der Verstorbene sicher umgebracht worden ist.
Hätte man in dem Fall nicht auch mit DNA arbeiten können? Ihr habt ja eine Feuerstelle gehabt, Bierflaschen, Bierkasten, angetrunkene Flaschen, also halb voll waren die zum Teil. Fingerabdrücke war für mich so eine Überlegung. War das nicht möglich oder habt das gar nicht probiert?
War nicht möglich. Also Fingerabdrücke, es war also kaum noch Gewebe da, also überhaupt keine inneren Organe. Uns fehlten, soweit ich weiß, auch einzelne, ich glaube Fingerteile, ist natürlich klar, im Wald, Tiere, die werden dann verschleppt. Und an eine aussagefähige oder auswertbare DNA sind wir auch nicht mehr gekommen.
Auch nicht an den Bierflaschen irgendwie, die da rumstanden, hättet ihr auch mal gucken können, aber war wahrscheinlich auch zu alt dann. Ne? Also wenn es rumsteht und es regnet und es verwittert, dann geht es aber auch verloren vermutlich.
Also jetzt rückblickend betrachtet, weiß ich, dass etwa ein halbes Jahr zwischen der Tat und dem Abstellen der Bierkästen und dem Verbleib der Leiche vor Ort und der Klärung der ganzen Sache beziehungsweise im Auffinden gelegen haben, so dass da keine auswertbare DNA mehr gefunden werden konnte. Also weder an der Leiche noch an den sichergestellten Gegenständen.
Ja. Ihr habt die Schrauben dann ja gehabt und überprüft und es kam raus, es sind Seriennummern, also Schrauben, die nicht patientengebunden sind. Wer kam dann drauf, dass diese Schrauben zu noch mehr gehören in diesem Schienbein, dass die nicht nur da reingeschraubt sind, sondern so, dass die noch so einen Nagel halten? Das war ja so der zweite Schritt, muss man ja auch mal erstmal drauf kommen auch.
Ja, letztendlich ist das bei der Obduktion festgestellt worden. Wir haben die Dinge dann auch direkt rauspräparieren lassen und uns dann mal ganz umfassend damit beschäftigt. Und das war eine ziemliche Sisyphusarbeit, muss man sagen, aber ja, hat letztendlich zum Erfolg gebracht. Wir waren mit relativ viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterwegs, aber letztendlich konnten wir feststellen, wem der Nagel implantiert worden ist.
Kommt sowas öfter vor, dass man anhand von solchen Sachen Opfer identifiziert?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, mittlerweile ist es auch so, dass die meisten Implantate eine Individualnummer haben und von daher ist es dann relativ einfach, soweit ich weiß, sind Hersteller und Individualnummer in die entsprechenden, ich sag mal, menschlichen Ersatzteile dann auch hinterlegt und ja, so kann man jemanden identifizieren.
Springen wir mal ein Stück weiter in der Geschichte. Schlussendlich habt ihr den Fall ja klären können. Auch den Täter habt ihr gehabt, diesen Stefan K., aber der war ja jetzt nicht mehr am Leben. Der hat sich ja umgebracht. Wie ist das für euch, für dich als Ermittler, nach so langer Arbeit, so viel Puzzleteilen, die du ja zusammengesetzt hast? Das war ja sehr umfangreich und das war ja zum Schluss aber auch sehr erfolgreich. Es war ja echt von Erfolg gekrönt auf einem ganz außergewöhnlichen Weg, eben mit diesen Implantaten. Und dann kann man eben nicht mehr nachfragen. Man kann niemanden zur Verantwortung ziehen. Wie fühlt man sich?
Also, ich kann mich dran erinnern, als wir die Silvia identifiziert hatten. Das war erstmal super. Hat uns total gefreut und dann haben wir so ein bisschen recherchiert und ja, sind dann eben auch zu dem Stefan K. gekommen und er als letzter Zeuge, mit der er zusammen gewesen ist und das hat sie ja auch einem Bekannten geschildert und ja, es war klar, es konnte nur der Stefan K. der Täter sein. Klar, die nächste Überraschung ist dann, du liest am Tag seines Geburtstages, wirft er sich vor den Zug. Ja, jetzt habe ich da einen Fall. Ich habe objektiv eigentlich keinen so richtigen Beweis, keine DNA, keine Fingerspur. Ich habe kein Geständnis, aber ich habe ein geklärtes Delikt. Also für mich ist das einzigartig. Habe ich selber überhaupt noch nicht erlebt. Ich habe auch nicht gehört, dass es sowas Ähnliches gibt. Also ja, ein bisschen unbefriedigend schon. Ich hätte ihn schon gerne damit konfrontiert. Letztendlich hat er sich selber zur Rechenschaft gezogen, so sehe ich das immer. Aber rein kriminalistisch betrachtet fand ich das einer meiner herausragendsten Fälle.
Habt ihr euch trotzdem überlegt, was ist da passiert in der Tatnacht? Was hat sich da abgespielt an der Feuerstelle oder ist einem das denn wurscht?
Das war uns eigentlich klar, weil die Silvia hatte eine SMS in dieser Nacht, als die Tat passiert ist, geschrieben an einen Bekannten und hat gesagt, ich sitze gerade hier mit meinem Freund, mit dem Stefan im Wald, wir machen Lagerfeuer, wir haben Bier, also die Situation, die wir hinterher auch gefunden haben, schildert sie ganz konkret und dann sagt sie noch die Sätze, die ihr wahrscheinlich das Leben gekostet haben, ich überlege jetzt gleich mit dem, die Beziehung zu beenden. Das wird sie dann auch gemacht haben und dann ist Stefan wahrscheinlich völlig eskaliert. Wir wussten aus seiner Überprüfung, dass er gewalttätig ist, gefährliche Körperverletzung auch unter Einsatz eines Messers schon begangen hat und von daher war das eine komplett runde Sache, insbesondere weil sich Silvia nach diesem mutmaßlichen Tattag bei niemandem mehr auch gemeldet hat. Also keiner hat sie mehr gesehen, keiner hat sie mehr gehört, keiner hat mehr mit ihr gesprochen. Also das Ding war komplett rund aus kriminalistischer Sicht, aber eben halt trotzdem sehr außergewöhnlich.
Geht dir sowas nahe? Also zwei Menschen im Wald und am Ende sind beide tot, Täter und Opfer. Du kannst den einen nicht befragen, den anderen sowieso nicht. Und dann so richtig interessiert sich auch niemand mehr wirklich dafür, was ist da passiert. Die hatten ja jetzt kein großes Umfeld, das war ja ein Obdachlosenmilieu. Nimmt man sowas mit nach Hause und denkt da über diese Schicksale, mit denen man es zu tun hat, auch nochmal nach?
Also das Schicksal von Silvia, das hat mich schon beschäftigt tatsächlich, weil ja, letztendlich eine ganz normale menschliche Reaktion. Ich beende eine Beziehung und bin danach tot. Das ist für mich noch nie nachvollziehbar gewesen und wird es auch nie mehr sein. Ja, was den Täter angeht, natürlich Was hätte ich mir für ihn gewünscht? Vielleicht, dass er seiner gerechten Strafe zugeführt wird. Vielleicht gab es ja auch eine Situation, die es ansatzweise erklärt. Vielleicht hat sie ihn gereizt, wie auch immer, was man da erwarten kann. Aber vom Grundsatz her, Silvia, ja, das da denke ich immer noch drüber nach. Aber letztendlich hat ihr Freund den Weg gewählt, den er wählen wollte. Und da bin ich eigentlich nicht so ganz nah bei.
Was wäre denn eigentlich passiert, wenn ihr die Schrauben nicht gefunden hättet? Wie wäre das ausgegangen?
Ich befürchte, dann wäre es ein weiterer Cold Case gewesen, weil wir hätten sie schlecht identifizieren können letztendlich. Sie war auch komplett aus ihrem Umfeld verschwunden, muss man sagen. Es gab diese Vermisstenanzeige, die der Bekannte gestellt hat, aber es hatte dann eine Betreuerin, meine ich, hat angegeben, sie 4 Monate nach der Tat gesehen zu haben. Und damit war sie nicht mehr vermisst. Die Vermisstenanzeige war auch nicht mehr da. Ihr soziales Umfeld war sehr beschränkt. Also sie wäre als nicht identifiziertes Mordopfer wahrscheinlich jetzt immer noch in den Cold Case-Annalen.
Und der Fall wäre vermutlich nie geklärt worden.
Zumindest stand jetzt wahrscheinlich leider nicht.
In dem Fall ist es ja gut gegangen, der Fall ist geklärt. Wir, lieber Guido, sind damit auch schon am Ende unseres Gesprächs. Die Zeit ist schon wieder rum, es geht unheimlich schnell. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu reden, es war super interessant. Ich danke nochmal, dass ich da sein dürfte und hoffe, dass wir uns auch in einer der nächsten Folgen wieder mal über den Weg laufen hier bei dir.
Ich danke dir und würde mich natürlich darüber freuen.
Mehr Fälle gibt's hier bei uns in 2 Wochen wieder. Denkt dran, eine kurze Bewertung zu hinterlassen und abonniert uns, damit ihr mit dabei seid, wenn es als nächstes nach Karlsruhe geht, zu einem Taximord, ja, der die dortigen Ermittler vor ungeahnte Herausforderungen stellt. Infos zum heutigen und zu allen anderen Fällen findet ihr übrigens auf unserem Instagram-Account Das Prinzip Mord. Da gibt's sogar Fotos von den damaligen Tatorten. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und bis bald und bleibt uns treu.